BAG-Podcast. Willkommen zum BAG-Podcast.
Wir möchten in unserer heutigen Folge an der letzten großen Diskussion im Fußball vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Bei den letzten Spielen gab es bundesweit in den Stadien der ersten bis vierten Liga Banner mit Tenor Fick dich DFB und ähnliches. Damit reagierten Fans wiederum auf die Aktivität des Schiedsrichters im Rahmen des Spiels zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim Ende Februar 2020. Der Drei-Stufen-Plan gegen Diskriminierung wurde aus den Schubladen geholt und gefühlt zum ersten Mal vom Schiedsrichter angewandt. Ausgangspunkt waren Beleidigungen gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim 1899, Dietmar Hopp, die bereits lange vorher immer wieder an der Tagesordnung waren. Damit schien die Ankündigung des ehemaligen DFB-Präsidenten Grindel im Jahr 2017 keine Kollektivstrafen mehr zu verhängen, gekippt. Neben der Frage, ob eine Beleidigung automatisch eine Diskriminierung ist, wollen wir heute über die Rolle der Schiedsrichterinnen und deren erweitertes Aufgabenfeld sprechen. Dazu haben wir uns einen Fachmann eingeladen. Alex Feuerherd ist Schiedsrichterlehrwart, Schiedsrichter und Podcast-Autor des Podcasts Colinas Erben. Was du sonst noch bist, kannst du Alex gerne gleich noch ergänzen. Zunächst möchten wir uns aber kurz vorstellen. Wir sind...
Ja, ich bin Nils vom Fanprojekt Oldenburg wieder mit dabei.
Und ich bin Antje Hagel vom Fanprojekt Offenbach. Alex, magst du deine Vorstellung noch ergänzen?
Da war schon alles genannt im Grunde genommen. Schiedsrichter Coach könnte man auch sagen, Schiedsrichter Beobachter in den höheren Amateurspielklassen und dem DFB-Jugendbereich, aber das genügt dann auch.
Okay, vielen Dank. Zum Einstieg haben wir erstmal die Frage, was hat es eigentlich mit dem Drei-Stufen-Plan auf sich? Manche Leute nennen das auch Drei-Punkte-Plan. Ist das was anderes? Ich glaube nicht. Wer hat den Drei-Stufen-Plan entwickelt? Seit wann gibt es den? Wofür wurde er entwickelt?
Also dieser Drei-Stufen-Plan, so heißt er tatsächlich, ist 2009 entwickelt worden, 2009 veröffentlicht worden, und zwar von der UEFA, konkret von dem UEFA-Exekutivkomitee. Und dieser Drei-Stufen-Plan war ganz, ganz gezielt auf das Vorgehen gegen rassistische Diskriminierung ersonnen worden. Das steht sehr deutlich auch auf der Seite der UEFA heute noch, ist dann später übernommen worden von der FIFA, wenn ich richtig informiert bin, im Jahr 2017 und auch vom Deutschen Fußballbund. Das heißt ganz konkret, eigentlich ersonnen worden, um dem Schiedsrichter und den Schiedsrichterinnen eine Möglichkeit an die Hand zu geben, bei rassistischen Vorfällen von Seiten der Zuschauer und Zuschauerinnen insbesondere vorzugehen. Was hat es konkret mit dem auf sich? Ganz einfach. Was sind diese drei Stufen? Stufe 1, wenn es zu einem rassistischen Vorfall kommt, also wenn das auf dem Spielfeld passiert, wenn das ein Spieler ist, der sich rassistisch äußert, dann hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, eine rote Karte zu zeigen. Ganz, ganz simpel zunächst mal. Wenn das von der Tribüne kommt, wenn das von den Zuschauern beispielsweise kommt, so, dann ist die Stufe 1 eine Lautsprecherdurchsage zu veranlassen. Das macht der Schiedsrichter dann selbst. Der setzt sich dann ins Benehmen mit dem Kapitän der gastgebenden Mannschaft und der geht dann nach draußen und veranlasst alles Weitere. Oder der Schiedsrichter geht selbst an den Spielfeldrand. Genauer Ablauf ist jetzt auch gar nicht so wichtig, sondern Stufe 1 Lautsprecherdurchsage mit dem ausdrücklichen Ziel, diese rassistischen Vorfälle müssen aufhören. Stufe 2 setzt sich das fort oder wiederholt sich das Ganze. Erneute Spielunterbrechung, die gibt es natürlich auch schon bei der ersten Stufe. Klar, sonst kann man keine Durchsage veranlassen. Erneute Spielunterbrechung und dann nimmt der Schiedsrichter sich die beiden Teams und geht mit denen vom Spielfeld in die Kabine und bleibt dort für etwa 5 bis 10 Minuten. Auch hier das Ziel natürlich, diese rassistischen Diskriminierung, diese rassistischen Rufe, was auch immer da ist, oder Banner, müssen aufhören. Und Stufe 3, setzt sich das erneut fort oder wiederholt es sich, dann ist die dritte Stufe der ultimative Spielabbruch. Der wird natürlich bei der Stufe 2 schon angekündigt. Also dann ist das Spiel vorzeitig zu Ende und die weitere Wertung, das weitere Vorgehen obliegt dann den Instanzen. So, das ist das, was die Schiedsrichter tun können. Dieser Drei-Stufen-Plan, wie gesagt, 2009 entwickelt worden, 2009 veröffentlicht worden. Ganz ursprünglich für Rassismus. Und ich glaube, es ist damals so gewesen, dass er nicht besonders viel Bekanntheit erlangt hat und die wirkliche Bekanntheit dann tatsächlich erst bekommen hat, als er plötzlich eingesetzt wurde, als es die Schmährufe gegen Dietmar Hopp gegeben hat.
Das ist schon ein gutes Stichwort mit Dietmar Hopp. Jetzt fragt man sich natürlich, wurde das zu Recht oder Unrecht angewandt in dem Fall? Ich glaube, da können wir später noch mal ein bisschen mehr näher drauf eingehen. Aber hast du ein Beispiel für eine Spielbegegnung, womöglich, wo der Stufenplan, wie er auch gedacht ist, zum Einsatz gekommen ist, jenseits jetzt der Geschichte zwischen den Bayern und Hoffenheim?
In Deutschland wüsste ich zumindest im bezahlten Fußball keine Begebenheit. Wir könnten zwar in die dritte Liga gehen, da gab es vor etwas mehr als einem Jahr ein Spiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers. Da ist der Würzburger Spieler Leroy Quadwo von einem Zuschauer übel rassistisch beleidigt worden. Da hat sich dann zum einen die Schiedsrichterin Katrin Rafalski drum gekümmert und zum anderen aber auch die Zuschauer, die schon per Fingerzeig dann den Ordnern deutlich gemacht haben, wo dieser Zuschauer sich befindet. Der ist dann auch aus dem Stadion geführt worden, aber da ist nicht großartig ein Drei-Stufen-Plan eigentlich in Erscheinung getreten. Das war sozusagen noch, das war anders zu regeln. Das war schneller zu regeln, da musste das gar nicht in Erscheinung treten. Man könnte ein Beispiel nennen aus dem Amateurfußball, da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, Ende Februar 2020 gab es ein Spiel in Nordrhein-Westfalen zwischen dem VfB Marsberg und TuS Neuenrade in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt. Da gab es Affenlaute und andere rassistische Äußerungen von Zuschauern gegenüber Spielern der Gäste. Und der Schiedsrichter Yannick Iversen, der hat erst den Ordnungsdienst angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen. Das war die Stufe 1, die er quasi ergriffen hat. Und dann hat er, weil das sich fortsetzte, die Mannschaften vom Feld geholt, vom Feld geschickt, ist mit ihnen in die Kabine gegangen, hat beiden aufgetragen, sprecht euch jetzt bitte untereinander ab, wie wir weiter verfahren sollen. Und beide Teams haben dann beschlossen, sie beenden das Spiel vorzeitig aufgrund dieser Begebenheit. Also da ist sozusagen das Spiel dann in der Stufe 3 abgebrochen worden oder besser gesagt nach der Stufe 2, weil sich beide Mannschaften auch entsprechend geeinigt haben nach meinen Recherchen. Es gibt international das ein oder andere Beispiel, aus Frankreich beispielsweise bei homophoben Vorfällen, wo dieser Drei-Stufen-Plan in Aktion gebracht worden ist. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie weit da Spiele abgebrochen worden sind, aber nach diesem Drei-Stufen-Plan ist da tatsächlich verfahren worden. Da hat es Spielunterbrechungen gegeben, Spielabbrüche meines Wissens nicht, aber das müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber in Deutschland, zumindest im bezahlten Fußball nicht, da kenne ich diesen Drei-Stufen-Plan tatsächlich nur von den Schmähungen gegen Hopp, die es da zu Anfang 2020 gegeben hat.
Ist es denn eigentlich ein gutes Mittel? Es ist ein gutes Mittel, um gegen diskriminierende Vorfälle vorzugehen. Ist der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin eigentlich die Institution, die das erledigen muss?
Das ist eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Denn auf der einen Seite natürlich ja. Ich bin als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin natürlich verpflichtet, gegen unsportliches Verhalten, subsumieren wir es mal einfach unter diesem Begriff, jedweder Art vorzugehen. Also das, viele kennen das natürlich von Beleidigungen. Klar, da gibt es auf dem Platz, wenn es ein Spieler ist, der beleidigend in Erscheinung tritt, gibt es natürlich eine rote Karte. Da wird auch nicht weiter darüber geredet. Da wird es ins Spielbericht eingetragen, dann wird der gesperrt und gut ist es. Im Falle diskriminierender Äußerungen, rassistische Äußerungen, sexistische Äußerungen, homophobe Äußerungen, antisemitische Äußerungen, gibt es natürlich auch eine rote Karte. Ein Eintrag in den Spielbericht, auch mit besonderem Vermerk. Da gibt es inzwischen auch gesonderte Felder. Da steht dann diskriminierender Vorfall, ja, nein. Das wird höher gewichtet. Ich hatte so einen Vorfall mal beobachtet in Köln bei einem Spiel vom TuS Maccabi Köln, ein jüdischer Verein, ein Verein mit jüdischem Hintergrund, der in der Kreisliga D spielt. Im Oktober 2015 kam es da unter anderem, muss man sagen, im Oktober 2015 zu einem antisemitischen Vorfall. Das ist dann vor dem Sportgericht des Fußballverbands Mittelrhein gelandet, also schon vor einer, sagen wir mal, etwas höheren Instanz. Damals war es allerdings nicht so, dass der Schiedsrichter aktiv geworden ist. Der hat das nicht mitbekommen, auch glaubwürdig vermitteln können, dass er es nicht mitbekommen hat, sondern das war nach Spielende. Hat man aber nach draußen dann wahrgenommen. Ich war selbst da, habe das dann auch sozusagen zur Anzeige gebracht, um das mal so zu formulieren. Als Schiedsrichter auf dem Feld ist es natürlich dann immer dann schwierig, wenn sich Leute dann vielleicht aus dem Publikum bemerkbar machen und man steht dann da und ist jetzt also quasi gezwungen, sich nicht nur auf die Spielleitung zu konzentrieren, auf das, was auf dem Fußballplatz passiert, das ist ja nun mal die Hauptsache, sondern dann auch noch schauen zu sollen, tja, was gibt's da für Rufe, was gibt's möglicherweise für Transparente, was gibt es für Dinge, also das ist insbesondere, glaube ich, in Klassen, in denen die Schiedsrichter alleine sind, also noch nicht mal über Assistenten verfügen, eine große Herausforderung, auch natürlich, weil da deutlich weniger Schutz vorhanden. Es ist doch klar, also ich kann mich erinnern, dass es beispielsweise 2006 mal zum Spiel kam, der zweiten Mannschaft von Maccabi Berlin, da tauchten dann am Spielfeldrand 30 Neonazis auf und haben neonazistische Parolen gerufen. Ich meine, da ist man als Schiedsrichter dann schon ziemlich verloren. Wenn ich dann das Spiel unterbreche oder abbreche, gehen die möglicherweise auf mich los. Das ist dann schwierig, wenn der entsprechende gastgebende Verein, das war Maccabi, vielleicht auch personell gar nicht in der Lage sein kann, mich als Schiedsrichter zu schützen. Also ich bekomme sozusagen noch eine zusätzliche Aufgabe, auch noch mehr an Verantwortung. Einerseits, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, klar, wer soll es sonst tun? Also wer soll sonst initiieren, dass dagegen vorgegangen wird als der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin? Und auf der anderen Seite kann das schon zu einer ziemlichen Überforderung natürlich führen. Davon abzugrenzen, wäre der Profifußball, da hast du natürlich auch noch einen vierten Offiziellen. Da gibt es vielleicht einen Videoassistenten, dem irgendein Transparent auffallen könnte oder der vielleicht entsprechende Rufe hören könnte, solche Sachen. Aber auch da ist es schon sehr viel verlangt von den Unparteiischen, das auch noch, darauf auch noch zu achten und das sozusagen auch noch zu sanktionieren, gegebenenfalls, wenn da was passiert. Also das ist schon schwierig, ganz oft.
Du bist ja auch mit in der Schiedsrichterausbildung drin und mir stellt sich gerade die Frage, wo du als jetzt gerade im Amateurbereich, wo du auf dich allein gestellt bist, wie vermittelt ihr das dem Schiedsrichternachwuchs, ist es dann ja in dem Fall. Welchen Umgang muss man da vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit den Nachwuchs irgendwie oder vermitteln, dass sie sich nicht überfordert fühlen? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man ein junger Schiedsrichter ist und dann irgendwann plötzlich das erste Spiel hat und so einen Zwischenfall hat, nimmt man das womöglich auch nicht wahr. Aber eigentlich ist es ja umso wichtiger, genau das wahrzunehmen. Deswegen finde ich es unglaublich spannend, wenn du da vielleicht auch nochmal zu erzählen könntest, wie das in der Schiedsrichterausbildung vielleicht auch durch das letzte Jahr ein Stück weit auch mehr berücksichtigt wird in der Ausbildung.
Ich würde zunächst mal kurz unterscheiden zwischen Ausbildung und Fortbildung. Also in der Grundausbildung, die ist bei uns in Köln zum Beispiel an 4 Wochenendtagen von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Der Grundausbildung, da umfassend drüber zu sprechen, ist schlicht und ergreifend nicht möglich und würde, glaube ich, auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, Kandidaten und Kandidatinnen komplett überfordern. Das muss man hinterher dann in die Fortbildungstätigkeiten einflechten. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich vielleicht. Ich habe eben das erwähnt. Vorfall bei Maccabi Köln, wie gesagt, Kreisliga D, da kann man gar nicht mehr absteigen, ganz, ganz unten. Als das kam und als es auch zu einer Sportgerichtsverhandlung kam, habe ich damals als verantwortlicher Schiedsrichter-Lehrwart, also quasi leitender Aus- und Fortbilder in Köln, gesagt, okay, mit meinen Kollegen zusammen gesagt, okay, das sollten wir thematisieren, diesen ganzen großen Bereich Umgang mit Diskriminierung und die Möglichkeiten der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und haben dann einen kompletten Fortbildungsblock damit gestaltet. Dazu muss man wissen, die Unparteiischen sind verpflichtet, regelmäßig an solchen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, sonst können sie nicht weiter Unparteiische sein. Also wir haben einen kompletten Fortbildungsblock damit gestaltet, darüber zu sprechen, Schiedsrichter und der Umgang mit Diskriminierung. Das ist zunächst mal so, dass man den Leuten auch erstmal klar machen muss, also muss erstmal gucken, auf welcher Grundlage baut das Ganze eigentlich auf, wie sind die Vorkenntnisse. Dann muss man erstmal anfangen, damit den Unterschied deutlich zu machen zwischen einer Beleidigung und einer Diskriminierung. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das eine vom anderen unterscheidet. Natürlich eine simple Beleidigung, die jetzt auch nichts mit Herkunft oder Hautfarbe oder Religion oder Geschlecht oder was auch immer zu tun hat. Und einer Diskriminierung, die genau darauf abstellt und natürlich ein Angriff auf die Menschenwürde ist. Das ist bei einer Beleidigung, naja, sagen wir in den meisten Fällen dann vielleicht doch nicht der Fall und gehört dann eher so zum Handwerk dazu, wie das, es ist so das obligatorische Klappern. Also erstmal den Unterschied klar zu machen, dann auch zu sagen, was für Möglichkeiten habe ich, wenn es auf dem Platz passiert, na klar, eine rote Karte. Was habe ich vielleicht für Möglichkeiten, schon präventiv zu agieren, also zu gucken, wer spielt da gegen wen, hat es im Vorfeld Konflikte gegeben, wer spielt da vielleicht mit, kann ich einzelne Spieler ansprechen, wenn ich merke, da braut sich was zusammen, schon mal präventiv da hingehen und sagen, mal, ich habe ein Auge darauf, was hier passiert, hier gibt es keine Beleidigung bitte und erst recht keine Diskriminierung. Dann natürlich der Blick nach draußen, was ist, wenn es von der Bank kommt, was ist, wenn es aus dem Publikum kommt, was ist, wenn ich alleine bin, wenn ich Assistenten habe und so weiter und so fort. Alles so Punkte, die man, glaube ich, deutlich machen muss, was gibt es da für Möglichkeiten? Da haben wir auch drüber gesprochen, über den 3-Stufen-Plan, auch gesagt, Spielunterbrechung und Durchsage auf den Sportplätzen ohne Lautsprecheranlage muss es dann halt anders sein, da muss es sich irgendwie anderweitig rumsprechen, aber das sind ja auch kleinere Anlagen. Zweitens, nochmal unterbrechen, vom Platz holen. Drittens, Spielabbruch, wann macht man eigentlich was? Wie trägt man das Ganze ein? Wie geht man damit um? Was folgt eigentlich danach? Das haben wir versucht zu vermitteln. Genau so, dass es nicht so rüberkam, so wenn wir auf den Platz gehen, dann sind wir selbst eigentlich schon fast in Lebensgefahr. Und im Übrigen ist einfach der Teufel los auf den Plätzen. Wir wollten es nicht dramatisieren, aber wir wollten es umgekehrt selbstverständlich erst recht nicht bagatellisieren, sondern Bewusstsein schaffen und auch die Möglichkeiten zusammenfassen und den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen an die Hand geben. Wie können wir, wie könnt ihr im Einzelnen, im konkreten Fall damit umgehen? Trotzdem muss man natürlich sagen, das ist nicht nur eine große Verantwortung, aber Schiedsrichter sind auch Vorbilder, das muss man schon sagen, sondern es ist schon auch so und nachweislich so, dass es natürlich Vorfälle gibt, die sozusagen nie den Weg an die Öffentlichkeit finden, weil die Unparteiischen vielleicht auch sagen nach Spielende, komm, Spiel ist vorbei, es ist vergeben und vergessen, ich trage es jetzt nicht ein, es gibt dann doch wieder nur Sportgerichtsverhandlungen, Riesenaufwand, alle haben sich beieinander entschuldigt, alles ist gut, keiner ist mehr böse, komm, wir vergessen das, Schwamm drüber und gut ist es. Schwierige Sache. Also wir bemühen uns schon, den Unparteiischen auch zu vermitteln, das ist kein Kavaliersdelikt, bitte. trag das bitte ein, das muss sanktioniert werden, da muss dagegen vorgegangen werden. Ziel ist, dass sowas aufhört und dass deutlich wird, das ist hier eben nicht einfach nur der übliche Trash-Talk, sondern wir sprechen hier über Diskriminierung und deswegen auch Drei-Stufen-Plan. Wie gesagt, es geht ja darum, dass wir hier über, ja, sagen wir mal, gesellschaftlich minoritäre und jedenfalls weitgehend machtlose Menschen sprechen, die geschützt werden müssen, auch auf dem Fußballplatz. Für solche Menschen ist der Drei-Stufen-Plan sozusagen entwickelt worden, dagegen vorzugehen. Und die Zweckentfremdung, um das schon mal im Vorgriff zu sagen, wie sie stattgefunden hat, im Falle von Nob, sehe ich mit großem Unbehagen oder habe ich mit großem Unbehagen verfolgt. Das ist bestimmt nicht nett gewesen, aber es ist einfach ein Unterschied, ob es um einen Hop geht mit all seinen Machtmitteln und seiner gesellschaftlichen Verortung oder ob es um Spieler mit Migrationshintergrund geht, die Opfer rassistischer Attacken werden. Das sind diejenigen, die mit diesem Drei-Stufen-Plan geschützt werden sollten in erster Linie. Und das sagt ja auch die UEFA so. Vor dem Hintergrund ist dieser Drei-Stufen-Plan ja überhaupt erst entstanden.
Wie ist es eigentlich? Glaubst du, dass Zuschauerinnen auch geschützt werden damit? Also, und das als eine Frage, ich meine, es gibt ja diese ganzen sexistischen Rufe zum Beispiel. Hätte dann der Schiedsrichter auch eine Option, also wenn es sich jetzt nicht gegen die Spieler richtet?
Ja, hat er natürlich. Und das ist auch, ich merke an der Frage auch, dass ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht habe, gegen wen sich das jetzt konkret richtet, ob gegen Spieler oder gegen andere Zuschauer beispielsweise. Ich meine, es ist klar, Spieler sind natürlich exponiert in diesem Fall, hatte das Beispiel ja genannt von den Würzburger Kickers. Da hat es konkreten Spieler auf den Rasen gegeben, der da mit Affenlauten bedacht worden ist. Und klar, die sind natürlich exponiert und die Ersten, die geschützt werden müssen. Und das merkt man wahrscheinlich auch eher und bekommt es häufiger mit, als wenn es sich um Zuschauer dreht. Aber wenn es, sagen wir mal, im Zuge von Auseinandersetzungen zunächst mal verbaler Art auf den Rängen, dann darum geht, den Gegner vielleicht mit antisemitischen Tiraden zu verunglimpfen, zu verhöhnen, zu beleidigen, was auch immer. Ganz klar, das ist genauso ein Eingriffsgrund für diesen Drei-Stufen-Plan. Also stellen wir uns jetzt vor, spielt Team A gegen Team B und Team A arbeitet mit in der Schmähung des Gegners mit diesen antisemitischen, rassistischen, sexistischen Parolen gegenüber den gegnerischen Fans eben. Das wäre genauso ein Grund zu sagen, das muss aufhören. Da kann man jetzt auch nicht sagen, weil es sich eben nicht um einen Spieler handelt, ist das kein Grund, da nicht zu intervenieren, sondern das wäre genauso ein Grund zu sagen, okay, das muss aufhören. Denn das ist ja genauso diskriminierendes Verhalten wie gegenüber Spielern, ganz klar.
Aber ist, also dieser Drei-Stufen-Plan hat ja sozusagen am Ende sozusagen den Spielerbruch und hat am Ende auch letztendlich die Kollektivstrafe dadurch. Das muss man ja so auch erstmal sagen. Und gäbe es denn eigentlich aus Sicht der UEFA, jetzt nicht aus Sicht des Schiedsrichters, weil die sind ja nur ein Teil des Sanktionsmechanismus oder so. Gäbe es eigentlich noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Also wer hat eigentlich, also ich meine, das Problem ist ja immer, die Frage ist ja immer, wer hat eigentlich die Verantwortung im Umgang mit Diskriminierung? Wir arbeiten als Fanprojekte da natürlich mit dem Auftrag, auch dagegen zu arbeiten. Natürlich gibt es inzwischen auch viele Kampagnen. Diese Lösung mit dem Drei-Stufen-Plan ist ja eine, die sehr stark mit Repression arbeitet und nicht unbedingt dadurch ja auch nicht unbedingt an jeder Stelle funktioniert. Also am Ende des Tages könntest du ja, diese Fantasie haben ja manche Leute auch, immer wieder Spiele zum Spielerbruch bringen, dadurch, durch so ein Verhalten. Was nicht unbedingt zuträglich wäre, der Auseinandersetzung um Diskriminierung.
Das stimmt einerseits. Andererseits, wenn ich es jetzt aus der Schiedsrichterperspektive betrachte, muss ich erstmal sagen, sehe ich in erster Linie die Möglichkeiten, die sich mir bieten, während das Spiel läuft. Ich denke zunächst mal weniger darüber nach, und das wäre dann tatsächlich eher eine gesellschaftspolitische Frage auch, was passiert eigentlich hinterher? Also, und da bin ich schon ganz klar der Meinung, wir gehen jetzt mal weg von dem Rassismus oder dem Sexismus oder Antisemitismus auf von Seiten der Spieler. Da habe ich eine rote Karte zur Verfügung. Da wird der Spieler ausgeschlossen. Was denn sonst? Dann darf der nicht mehr mitspielen. Der darf sich auch nicht mehr im sogenannten Innenraum aufhalten, also nicht auf den Bänken beispielsweise, sondern der muss sich woanders dahin begeben. Damit habe ich das meinige getan. Und in aller Regel wird da von diesem Individuum in diesem Spiel auch nichts mehr ausgehen. Wir reden jetzt nicht über die Ausnahmefälle, die es da gibt. Sprechen wir doch mal darüber, was ist, wenn es von Seiten des Publikums kommt. Also bis ich die Stufe 3 gezündet habe, um das mal sozusagen, das Spiel endgültig abgebrochen habe, vergeht eine ganze Menge. Dann haben sich gewisse Vorfälle wiederholt oder sie haben überhaupt gar nicht erst aufgehört. Und da muss ich sagen, wenn das nicht zu stoppen ist, dann ist es niemand mehr zuzumuten. Und ganz gewiss nicht denjenigen, die dadurch angegriffen werden, dass dieses Spiel weiter ausgetragen wird. Dann ist das Spiel vorzeitig zu Ende. Das finde ich vollkommen richtig. Was anschließend passiert, wie so eine Sanktion geeigneterweise aussehen könnte, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und da stimme ich auch zu, da muss man darüber sprechen. Aber als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin in dem Moment finde ich es absolut korrekt zu sagen, hier hat es rassistische Vorfälle gegeben, nehmen wir mal das Beispiel. Ich habe mehrfach versucht, das zu stoppen. Der Verein ist aktiv geworden, hat versucht, auf diese Zuschauer einzuwirken, hat vielleicht den Ordnungsdienst eingeschaltet, der Einzelne rausbegleitet hat. Wie gesagt, wir haben ja zum Glück, wie beim Beispiel Würzburg, schon auch solche Fälle, wo die Zuschauer selbst aktiv geworden sind und haben dann den betreffenden Zuschauer quasi per Fingerzeig kenntlich gemacht und das Ordnungspersonal hat ihn aus dem Stadion geführt. Besser laufen kann es ja wahrscheinlich gar nicht, wenn es schon passiert ist. Das Beste wäre, es wäre gar nicht erst passiert. Das muss man ja, glaube ich, jetzt nicht extra dazu sagen. Aber nochmal, wenn das nicht zu stoppen ist, ist es nicht mehr, dann findet dieses Spiel nicht mehr unter regulären Bedingungen statt, nicht mehr unter in einer sportlichen Atmosphäre, dann muss dieses Spiel vorzeitig beendet werden, ganz klar. Welche Strafen man hinterher ergreift, das mit den Zuschauerausschlüssen und so weiter und so fort, das ist nochmal, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, das finde ich, also ich sehe das auch so. Ich sehe auch dieses, dass natürlich an bestimmten Stellen einfach Sachen erstmal abgebrochen werden müssen, also Beleidigungen abgebrochen werden müssen und es muss auch klar sein, dass das nicht erwünscht ist und dass alle am Spiel beteiligten Institutionen sich diesen Konsens auch sozusagen anschließen. Und da gehören eben die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und die Spieler natürlich dazu. Also die gehören eben als Institution sozusagen auch dazu. Von daher bin ich absolut bei dir. Ich wollte nur gerne da nochmal auch genauer drüber reden. Aber was denkst du, wieso jetzt nach diesen nicht ganz neuen Schmähungen gegen Hopp dieser Drei-Stufen-Plan aus der Schublade geholt wurde für dieses Spiel? Also ich meine, abgesehen davon, dass man, glaube ich, davon ausgehen konnte, wenn ich mich richtig erinnere, dass es wieder, das war ja auch nicht der Anfang der ganzen Kampagne, sondern es war irgendwann mal mittendrin und dann wurde bei diesem Spiel das plötzlich benutzt sozusagen. Wie findest du es oder kannst du dir vorstellen, woher das kommt, dass man das plötzlich macht? Angedeutet hast du ja schon, wie du es siehst, aber...
Ja, ohne jetzt die ganze Geschichte nacherzählen zu wollen und zu können, was Hopp betrifft, das hat sich ja schon ein bisschen angebahnt gehabt, schon in früheren Jahren. Ich meine, es ist ja, würde jetzt zu weit führen, das alles nochmal nachzuzeichnen, was es da für Vorfälle im Einzelnen gegeben hat und auch für Ankündigungen von Maßnahmen von Seiten von Hopp und auch von ergriffenen Maßnahmen, gerade juristischer Art. Also da hat sich natürlich was aufgebaut im Laufe der Zeit, was dann einen Kulminationspunkt gefunden hat. So. Und dann ist es natürlich so, der Mann ist... Was ist er denn? Mäzen, der TSG Hoffenheim, Mehrheitseigner auf jeden Fall. Also einer, ne, der das Geld in den Laden auch bringt. So, und dann hat man sich überlegt, auch von Seiten des Deutschen Fußballbundes, was können wir denn machen? Nehmen wir das einfach so hin, also als handelsübliche Schmähung, die er halt einfach zu ertragen hat, weil es sich ja nicht gegen seine Integrität sozusagen als Person richtet, auch nicht gegen seine Herkunft oder was auch immer, sondern gegen was konkret anderes, von dem ich auch sagen würde, das hat mit Diskriminierung nichts zu tun, selbst wenn ich der Meinung sein kann, dass diese Schmähung und die Art und also die Wortwahl bedenklich ist. Der Meinung bin ich durchaus, aber ich bin nicht der Meinung, dass das ein Fall für den Drei-Stufen-Plan hätte sein sollen. Aber das ist ganz offensichtlich von Seiten des DFB eben anders gesehen worden und hat sich überlegt, können wir etwas tun, um das abzustellen? Wollen wir etwas tun, um das abzustellen? Offensichtlich ja. Dietmar Hopp ist da natürlich dann aus dieser Perspektive nicht irgendwer, sondern jemand, bei dem man sagt, okay, den wollen wir uns in irgendeiner Form, mit dem wollen wir uns gut stellen, den wollen wir uns warm halten. Das können wir nicht akzeptieren, dass ein exponierter Funktionär eines Bundesligisten solchen Schmähungen ausgesetzt wird. So, und dann ist man drauf gekommen, okay, was können wir tun, wenn sowas passiert, haben wir sozusagen nur die Möglichkeit, hinterher Maßnahmen zu ergreifen im Zuge irgendwelcher Ermittlungen und können wir dann den Verein bestrafen, weil das Ordnungspersonal dann nicht aktiv geworden ist? Oder können wir sozusagen auch die Schiedsrichter dazu verpflichten, sozusagen Teil des Vorgehens dagegen zu werden? Und dann ist irgendjemand offensichtlich auf die Idee gekommen zu sagen, da gibt es doch diesen Drei-Stufen-Plan. Gut, der ist eigentlich für was anderes gemacht worden, aber haben wir es hier nicht auch mit einer Form von Diskriminierung zu tun? So dass wir diesen Drei-Stufen-Plan da also in Anwendung bringen müssen. Und das ist bejaht worden. Also um es größtmöglichst neutral zu formulieren, müsste man ja sagen, gut, dann diskutieren wir doch mal darüber, inwiefern es sich bei den Schmähungen gegen Dietmar Hopp um eine Form von Diskriminierung handelt, die ja auch immer was mit Machtlosigkeit zu tun hat, mit der gesellschaftlichen Stellung zu tun hat. Oder handelt es sich hier um handelsübliche Schmähungen der etwas derberen Art, von der man sagen muss, gut, das gehört zum Fußball irgendwo dazu, selbst wenn man es vielleicht nicht gut findet. Das ist dann eine Debatte, die natürlich geführt werden muss. Aber da hat dann der Deutsche Fußballbund in Kraft seiner Machtposition noch gesagt, für uns ist das Diskriminierung. Wir wenden jedenfalls diesen Drei-Stufen-Plan, der für rassistische Diskriminierung ursprünglich konzipiert wurde von Seiten der UEFA, den wenden wir jetzt an und das ist dann auch geschehen. Und das sehe ich in der Tat aus den zumindest angedeuteten Gründen sehr kritisch.
Werden da Schiris zu Hilfspolizisten gemacht?
In Kürze, ja, das werden sie im Grunde genommen natürlich schon, denn sie müssen ja sozusagen irgendwie erstmal spotten. Gibt es da irgendwelche Transparente beispielsweise? Das ist jetzt alles schon wieder so eine ganze Weile her und musste auch nochmal schauen, was es da eigentlich im Einzelnen alles gegeben hat. Da hat es durchaus viel gegeben. Da muss dann vielleicht der vierte Offizielle mal den Blick schweifen lassen. Wo gibt es vielleicht Transparente mit einer Beleidigung gegen Dietmar Hopp drauf? Da muss jemand auch genau hinhören, was da gerufen wird. Da muss der entsprechende Informationsfluss erstmal gegeben sein. Und dann ist es natürlich so, dass der Schiedsrichter sozusagen ja dann als Hilfspolizist fungiert, indem er sagt, ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen oder zur Kenntnis gegeben bekommen. Ich kenne meinen Drei-Stufen-Plan, also Stufe 1, ich veranlasse eine Stadiondurchsage, das ist geschehen. Stufe 2, es wiederholt sich, ich gehe mit den Mannschaften vom Platz und unterbreche erneut, diesmal für einen Zeitraum von 5 bis 10 Minuten und kündige schon an, hört das nicht auf, dann gibt es einen Spielabbruch. Und das stand ja auch im Raum beim Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München, das ja mit 0-6 ausgegangen ist und wo ja dann die Bayern auch ziemlich, also die Bayern-Spieler und auch Trainer Flick ja dann doch ziemlich nervös geworden sind, weil sie die Befürchtung hatten, der bricht gleich das Spiel ab und dann sind uns die Punkte, das sind die Punkte futsch. Also klar sind die Schiedsrichter da Hilfspolizist und ich muss auch sagen, dass nochmal vielleicht anknüpfend daran, was ich vorhin auch schon ausgeführt habe. Einerseits ist es nun mal so, sie haben die Spielregeln, die Fußballregeln durchzusetzen. Sie haben Unsportlichkeiten zu ahnden, unsportliches Verhalten, auch wenn es von außen kommt, sich dem Ganzen zu stellen und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Und andererseits ist die Rolle sehr, sehr schwierig. In der Bundesliga vielleicht noch weniger, wie gesagt, als im Amateurbereich, wo sie eben in der Mehrzahl der Spiele nicht mal Assistenten haben. Und glaube ich einfach auch, das ist wirklich ein verdammt schwieriger Job. Gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn ich als Schiedsrichter auf dem Platz stehe und kriege mit, da wird von draußen was Rassistisches reingerufen. Also das kann ich nicht durchgehen lassen. So, ich kann nicht irgendwann abpfeifen und sagen, ja, ich hätte gern was gemacht, aber irgendwie habe ich hier meine Spielleitung und irgendwie weiß ich auch nicht so recht, was ich jetzt machen soll oder was ich hätte tun sollen. Das würde bei mir schon zu einer sehr, sehr großen Unzufriedenheit führen. Und andererseits kann ich so verstehen, wie gesagt, wenn man eine Spielleitung, da sind draußen 30 Faschos, was machst du da als Schiedsrichter, wenn du alleine bist und denkst, ja, wenn ich jetzt irgendwas tue, dann fallen die über mich her und ich glaube nicht, dass man mich hier schützen kann. Wie denn auch in so einem Spiel, wo praktisch kaum Personal da ist und vielleicht sonst auch kaum Zuschauer da sind. Ne? Aber sehr schwierige Rolle und eher was, wo ich sagen würde, also wenn es personell zu leisten wäre, dann wäre das aus meiner Sicht eine Sache, über die sich, um die sich eigentlich andere kümmern müssten und die man nicht auch noch dem Schiedsrichter aufbürden sollte. So sehr ich eben denke, er ist derjenige oder sie ist diejenige als Schiedsrichterin, die zuständig ist, Unsportlichkeiten zu ahnden. Aber da müssten eigentlich andere helfen und den Schiedsrichter da auch entlasten.
Ich habe nur eine Frage zu dem Thema, zu dem Stichwort unsportlich, weil ich finde das echt eine schwierige, also ich finde es einen schwierigen Begriff. Oder ich meine, du hast es eigentlich ziemlich klar gesagt und trotzdem ist natürlich dieses unsportlich bezieht sich für mich immer auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Also ich bin da gar nicht so, ich sehe dieses, also natürlich einerseits sind die Zuschauer ein Teil des Spiels und als solches definieren sich auch Zuschauerinnen und Zuschauer und Ultras insbesondere. Auf der anderen Seite sind ja Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter darauf auch ausgebildet, das, was auf dem Platz passiert, wahrzunehmen und auch zu regulieren, sagen wir es mal so, nicht zu sanktionieren, sondern auch zu regulieren und auf Regeln hinzuweisen und so. Seht ihr das dann auch? Erweitert ihr das dann als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sozusagen? Weil es wäre ja eine Erweiterung dieses Begriffs der Unsportlichkeit. Wer definiert es eigentlich, was unsportlich ist und was sportlich ist oder was regelkonform ist oder nicht? Wie funktioniert das?
Also zunächst mal definieren das die Fußballregeln selbst und du hast schon vollkommen recht, das bezieht sich natürlich in erster Linie auf das Verhalten der Spieler und Spielerinnen auf dem Platz. Unsportliches Verhalten fängt an, wenn man den Ball nach einem Freistoßpfiff einfach wegschießt. Und zum unsportlichen Verhalten gehört es auch, den Schiedsrichter zu beleidigen. Also das ist ein sehr, 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 sehr weit gefasster Begriff, unter den alles Mögliche fällt. Unsportliches Verhalten hat umfasst eine sehr, sehr große Bandbreite an Verhaltensweisen und dementsprechend auch sehr unterschiedliche Sanktionierungen. Also für das unsportliche Verhalten gibt es manchmal nur einen Freistoß und manchmal gibt es eine rote Karte, wenn es auf dem Platz passiert. So, und dann, wenn wir es erweitern darüber hinaus, dann wird natürlich auch von Leuten, von dem Personal auf der Bank oder den Ersatzspielern erwartet, sich sportlich anständig zu verhalten, sozusagen. Sodass man, also wenn jetzt ein Auswechselspieler unangemeldet auf dem Platz läuft und den Ball spielt, dann ist das auch unsportliches Verhalten. Da fällt, wie gesagt, viel darunter und deswegen hatte ich es jetzt auch darunter subsumiert. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann denn von außen kommen, von Seiten der Zuschauer beispielsweise, also des Publikums, das ist natürlich ein Faktor. Also genau wie das Anfeuern und Pfeifen dazu gehört oder Anfeuerungsgesänge und Schmähgesänge auch. Das ist alles Bestandteil des Spiels und wirkt natürlich unmittelbar sich auch aus auf das, was auf dem Platz stattfindet. Und wie gesagt, nochmal, nehmen wir einfach das Beispiel, dass wir da einen signifikanten Anteil an Zuschauern haben, oder das heißt, signifikant, es muss einfach nur hörbar sein, dass es da Zuschauer gibt, die die ganze Zeit einen Spieler mit etwas dunklerer Hautfarbe mit Affenlauten bedenken. Also ein Beispiel, das wir ja leider ziemlich häufig haben, und ich hatte ja vorhin auch eins genannt aus dem Bereich des Amateurfußballs, wo das der Fall gewesen ist, so, und wo es einfach nicht aufgehört hat, wo die Leute einfach nicht aufgehört haben damit. Und der Schiedsrichter hat sich doch vollkommen vorbildlich verhalten, indem er erstmal gesagt hat, ich spreche jetzt die Ordner an, die haben es nicht abgestellt bekommen, dann hat er die Mannschaften vom Platz geholt und hat beiden aufgetragen, ihr redet jetzt darüber, wie wir hier weitermachen sollen. Und dann ganz im Prinzip schon ganz demokratisch eigentlich denen gesagt, diskutiert das mal und teilt mir mit, was ihr glaubt, wie weiter zu verfahren ist, und ich überlege mir auch was, und dann sprechen wir drüber. Und dann haben beide Mannschaften gesagt, unter diesen Bedingungen wollen wir gar nicht weiterspielen. Das hat der Schiedsrichter erreicht. Das finde ich vorbildlich, das so zu machen, an der Stelle, und einfach zu sagen, okay, dann ist hier Feierabend. So, und dann muss auch klar sein, das ist unzumutbar natürlich auch für den entsprechenden Spieler oder die Spieler, die da mitwirken, ist unzumutbar, die weiter an diesen Bedingungen auszusetzen. Also ist zu Ende. Wir können nicht weitermachen, wenn es nicht möglich ist, die davon abzuhalten. Zum Beispiel, indem man sie ausschließt aus dem Stadion, sie der Anlage verweist oder was auch immer. Und da hat es ein Schiri wirklich mal gut gemacht. Aber es wird immer auch Fälle geben, wo man sagt, boah, das ist jetzt eine totale Überforderung, da entsprechend vorzugehen. Vielleicht auch, weil der Unparteiische entsprechend Angst hat, dass ihm was passiert.
Ich bin absolut bei dir und ich verstehe das auch gut. Ich frage mich nur, also ja, eigentlich haben wir es schon gesagt, eigentlich ist es klar. Wir haben gesagt, Hopp gehört nicht zu der Gruppe der Gruppe von Minderheiten oder Machtlosen oder sowas im Fußball und auch nicht an anderen Stellen. Also ich meine, er ist letztendlich auch ein sehr mächtiger Mensch und hat auch seine Öffentlichkeit, die er anders nutzen kann als das einzelne Zuschauerinnen oder auch andere machen können. Unsportlich wäre das aber schon, oder? Also ich bin da so hin und her gerissen. Also ich finde, dieser Drei-Stufen-Plan ist einer, der sich eben nicht gegen Beleidigungen richtet, sondern ganz klar gegen Diskriminierung. Aber beleidigt worden ist er, also letztendlich ist Hopp beleidigt worden und als solches muss man das auch schon auch erkennen und anerkennen, dass es das war. Er nutzt halt einen, also er oder auch wer auch immer, das ist ja dann auch nochmal die Preisfrage, nutzt ja dann auch die Macht oder seine Macht, jetzt irgendwie sowas überhaupt zu inszenieren, den Drei-Stufen-Plan einzusetzen und und diese Situation auch zu inszenieren. Das finde ich eigentlich was total Verrücktes, muss ich sagen.
Das finde ich auch verrückt und vor allen Dingen ist es auch, entwertet es auch den eigentlichen Anlass, aus dem dieser Drei-Stufen-Plan überhaupt konzipiert worden ist. Und vielleicht soll man dazu einfach auch sagen, ich habe als Unparteiischer natürlich unmittelbaren Zugriff zunächst mal auf die Spieler. Die Frage, wer kann sich unsportlich verhalten, ist erstmal vollkommen angemessen. Mhm. Ich habe ihn nicht auf die Zuschauer, sodass immer auch klar war, auch unter Unparteiischen, wenn da draußen Schmähungen und Beleidigungen fliegen, einfach ignorieren. Das heißt, wenn die sich gegen die Unparteiischen richten, einfach ignorieren, solange es eben nicht eine bestimmte Grenze überschreitet. Und diese Grenze würde ich tatsächlich einfach ziehen, zwischen der Beleidigung und der Diskriminierung. Klar, wenn du jemanden im Straßenverkehr, das ist hier zum Beispiel, das mir einfällt, wenn du den da unflätig beleidigst, ohne ihn zu diskriminieren, dann ist das natürlich strafbar. So, trotzdem befinden wir uns im Rahmen einer Sportart oder eines populären Sports, wo man sagen muss, der erfüllt viele Funktionen und dass da beleidigt wird und geschmäht wird, das gehört in gewisser Weise auch dazu. Und ich mag jetzt auch nicht die Moraldiskussion führen, ob das irgendwie alles da ganz, dass das alles ganz sauber sein muss und dass man das jetzt alles nicht mehr darf. Das ist natürlich Quatsch. Eine Diskriminierung ist was völlig anderes als eine Beleidigung. Das muss man sich immer auch klar machen. Beleidigung ist nicht schön. darüber kann man sich ärgern. Das ist sicherlich auch ein Angriff auf die Person in dem Moment. Auch eine Herabwürdigung, ganz sicher, aber eine Diskriminierung ist nochmal was völlig anderes. Stellt die ganze persönliche Integrität in Frage. Es rekurriert auf Merkmale, die auch nicht veränderlich sind. Also entwürdigt auch einen Menschen. Das ist genau der Punkt. So eine Beleidigung würde ich in aller Regel nicht als Angriff auf die Menschenwürde empfinden. Mag Ausnahmen geben, sicherlich. Eine Diskriminierung ist was anderes. Klar ist bei Hopp auch Vokabular benutzt worden, von dem ich sagen würde, das diskriminiert gar nicht mal ihn, das diskriminiert andere. Also wenn ich ihn als Hurensohn bezeichne, ich finde diesen Begriff hochproblematisch, völlig unabhängig von der Anwendung auf Dietmar Hopp. Das ist gerade so ein Punkt, der mir auch überhaupt nicht gepasst hat, wo ich sage, doch, da ist schon in gewisser Weise eine Diskriminierung im Spiel gewesen, aber keine, von der Herr Hopp direkt betroffen ist, sondern da werden andere herabgewürdigt. So, das wäre meine Kritik gewesen. Ich glaube nicht, dass das der Punkt war, um den es den DFB gegangen ist. Sonst hätte er an der Stelle auch ganz anders argumentiert. Das könnte man tun. Will dem DFB jetzt nicht den Trick sozusagen an die Hand geben. Aber es muss ja immer auch klar sein, wer ist denn davon unmittelbar betroffen? Ich glaube nicht, dass es, also das ist in dem Fall ganz sicherlich nicht Dietmar Hopp. Und insofern glaube ich, dass das eine Entwertung ist. Es ging ja dann darum, ihn zu beleidigen, ihn zu schmähen. Das machte sich auch ganz konkret an Dingen fest und an Handlungen fest, die ihm zuzuordnen waren, die er aus seiner Machtposition heraus vollzogen hat. Und das war natürlich auch dem Ärger geschuldet. Und von den vielen Äußerungen, die es auch zu dieser Thematik aus dem Fanbereich gegeben hat, das vielleicht noch abschließend von meiner Seite aus dazu, fand ich immer diejenigen am überzeugendsten, die gesagt haben, wenn wir das sachlich tun, hört uns keiner zu und dann nimmt uns niemand wahr. In dem Moment, wo wir härtere Kaliber an den Start bringen und auch beleidigend werden und auch darüber hinausgehen, dann nimmt man uns wahr, dann nimmt man auch plötzlich unser Anliegen wahr. Deswegen haben wir das getan. Das ist zumindest eine Position, denke ich, das kann ich nachvollziehen, denn, also zumindest dahingehend nachvollziehen, dass ich glaube, dass es diese Wahrnehmung davor tatsächlich nicht gegeben hat. Und dann müssten wir vielleicht drüber reden, mit welchen markigen Worten man das noch tun könnte und welches vielleicht man nicht unbedingt statthaft ist, um das zurückhaltend zu formulieren. Aber das ist grundsätzlich eine andere Debatte. Wir reden ja über ein Mittel, um eine Form von Diskriminierung zu begegnen, die Minderheiten betrifft, aus einer Position der Machtlosigkeit heraus. Und nicht, wir reden da nicht über jemanden, der eine persönliche Schmähung ertragen musste, aber in einer Machtposition ist, der sich nicht alles gefallen lassen muss, aber wo ich trotzdem sagen muss, das ist einfach was fundamental anderes.
Ja, das habe ich auch gerade die ganze Zeit gedacht, wo du es erzählt hast. Also ich glaube, es bedarf da so eine gewisse Differenzierung zwischen diesem Antidiskriminieren und der Beleidigung. Es sind immer noch zwei Sachen, zwei nicht so schöne Sachen auf jeden Fall. Die eine noch schlimmer als die andere. Aber nichtsdestotrotz macht es vielleicht da auch mal Sinn, sich den Drei-Stufen-Plan nochmal erneut hervorzuholen aus der Schublade und ihn nicht all die Jahre so liegen zu haben, rauszuholen und dann mal praktisch umzusetzen, sondern vielleicht sollte man ihn jetzt weiterhin auf dem Schreibtisch lassen und einfach auch nochmal da ins Detail gehen und auch eventuell einen Stufenplan für eventuelle Beleidigungen konzipieren oder einen Umgang damit zumindest und nichts Zweck zu entfremden. Ne? Also das hört sich, oder habe ich jetzt auch nochmal in deiner Ausführung eben ganz gut rausgehört, dass man da einfach auch nochmal gucken sollte, wofür ist er da und wie soll er auch umgesetzt werden, ne? von den Inhalten.
Und ich glaube, dass es grundsätzlich schwierig ist, vielleicht noch dazu für die Schiedsrichter auch dann, dass man von ihnen verlangt, eine Grenze zu ziehen. Das halt, also die Hilfspolizistentätigkeit ist sozusagen ja das eine. Das andere ist, dass sie ja dann auch in der Position sind, in möglichen Grenzfällen auch eine Entscheidung treffen zu sollen. Wir werden hier Fälle haben, da sagen wir alle, die wir hier zusammensitzen oder auch zuhören, ja, natürlich ist das rassistisch oder natürlich ist das sexistisch oder was auch immer. Wir werden aber auch Fälle haben, wo wir vielleicht drüber reden, ist das jetzt noch eine Beleidigung, die wir irgendwo noch akzeptieren können mit Bauchgrimmen oder ist es eben auch schon eine Diskriminierung und wie wollen wir eigentlich damit umgehen und wollen wir das wirklich den Unparteiischen überlassen, da eine Entscheidung zu treffen, ob sie jetzt den Drei-Stufen-Plan zünden oder nicht sozusagen, also den anzuwenden. Das gibt, da ist der Kreativität ja sozusagen auch keine Grenze oder kaum eine Grenze gesetzt. Dann würde ich sagen, gut, dann bewegen wir uns ganz bewusst vielleicht auch in so einem Grenzbereich und sagen, jetzt gucken wir mal, wie der Schiri darauf reagiert. Und das aus meiner Schiedsrichterperspektive habe ich dann ein sehr, sehr ungutes Gefühl mit, denn das auch noch zu verlangen. Und das wird auch jeder vielleicht unterschiedlich beantworten. Der eine sagt, jo, das geht jetzt noch. Komm, so schlimm ist das nicht. Jetzt müssen wir nicht die Schneeflöckchen sozusagen spielen. Und andere sagen, nein, geht mir zu weit, das will ich hier nicht hören. Ich gehe jetzt dagegen vor und einen Katalog wird man da nie entwickeln können. das ist auch auf dieser Ebene schwierig.
Ja, also ich glaube, ich glaube, es ist total wichtig, einfach zwei Sachen zu haben. Das eine ist, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter müssen einfach gut geschult sein in diesen Auseinandersetzungen und in diesen Fragen auch. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil je mehr du dich da immer mit diesen noch mehr Inhalten auch beschäftigen musst innerhalb der Schiedsrichterfortbildung, Schiedsrichterinnenfortbildung, desto komplexer wird es auch. Und dafür musst du aber, also das sind die meisten von denen sind ja ehrenamtlich unterwegs. Also das heißt, es ist schon eine schwere Herausforderung, sich ständig damit auch nochmal zu beschäftigen. Das andere ist für mich die Frage, was macht man eigentlich, wenn dann das Spiel abgebrochen ist und was passiert dann? Und das ist nämlich nicht geklärt. Das ist völlig unabhängig von den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die vielleicht erstmal auch dafür sorgen, dass es überhaupt zur Kenntnis genommen wird und tatsächlich auch im Spielberichtsbogen auftaucht, weil das tut es ja in der Regel nicht. Das muss man ja auch so sagen. Also Sachen, die auch in den Zuschauerrängen passieren, tauchen ja in den seltensten Fällen tatsächlich im Spielbericht auf und aus meiner Sicht zumindest. Und ich finde halt die Frage, für die sich daran anschließt, ist tatsächlich das, was passiert eigentlich danach? Wie wird damit umgegangen? Wo taucht das dann auf? Taucht das dann ausschließlich in der Statistik auf oder gibt es da noch ein Sportgerichtsverfahren? Wie wird da zum Beispiel wiederum diskutiert? Was sind da die Sanktionierungsvarianten, die ja auch sehr unterschiedlich sein können, also von eben Zuschauerausschlüssen bis hin zu Geldstrafen oder anderen Aufgaben, die man dann erledigen muss als Verein oder sowas? In die Richtung würde ich ja dann eher auch nochmal gehen. Das hat aber jetzt erstmal mit dem Drei-Stufen-Plan an sich nichts zu tun und von daher ist das eine ganz wichtige Information, die du uns jetzt hier gegeben hast, die mir also persönlich zum Beispiel nicht klar waren vorher tatsächlich.
Vielleicht, was das hinterher betrifft, gut, zunächst mal auf dem Platz selber kann man auch ganz wörtlich nehmen. Je nachdem, was ich da für eine Atmosphäre habe, muss ich als Schiedsrichter schon gucken, dass ich unbeschadet in meine Kabine komme. Da fängt schon an, denn das sorgt natürlich, das ist eine unpopuläre Entscheidung abzubrechen. Es kann Situationen geben, wo ich dann erstmal das Problem habe, dass ich auch möglichst unbeschadet in meine Kabine und dann auch aus der Kabine wieder rauskommen kann später. Es ist auch schon genug Kollegen gegeben, die da eingeschlossen worden sind oder wo dann versucht haben, Leute die Tür von der Kabine einzutreten. Aber sprechen wir aber ganz kurz noch darüber, wie das hinterher weitergeht. Also wenn es dann in den Spielbericht eingetragen wird unter besondere Vorkommnisse oder sogar eben unter Diskriminierung, dann geht das Ganze den Weg, dass sich damit dann zunächst mal der sogenannte Staffelleiter befasst, also der Zuständige sozusagen für die betreffende Liga, für die betreffende Spielklasse, und schon überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Wenn es einen Spieler betrifft, kann er eine Sperre aussprechen, aber wenn es darüber hinausgeht, dann wird eben möglicherweise eine Sportgerichtsverhandlung anberaumt, auf welcher Ebene das angesiedelt wird. Da gibt es ja nicht nur ein Sportgericht des DFB, das irgendwie über alles zuständig ist, sondern das ist ja auch regional nochmal unterteilt, ne? Bei diskriminierenden Vorfällen geht es in der Regel dann auch nicht mehr irgendwie für irgendwelche Kreissportgerichte oder Bezirkssportgerichte, sondern ich nehme mal den Fall von dem Spiel von Maccabi Köln, von dem ich kurz berichtet hatte, wie gesagt, antisemitische Vorfälle, antisemitische Parolen von Spielern des einen Vereins, Zuschauer waren ja kaum, nach dem Schlusspfiff. Das ist dann, der Schiedsrichter hat sich mitbekommen, ich war aber eigentlich als Zuschauer da, aber dann eben doch als Schiedsrichterfunktionär, habe einen entsprechenden Bericht verfasst, der ist ans Sportgericht gegangen. Ein Spielbericht wäre eingetragen worden, wenn es der Schiedsrichter selbst mitbekommen hätte. Es ist dann verhandelt worden vor dem Sportgericht des Fußballverbands Mittelrhein. Das ist also durchaus schon eine höhere sportgerichtliche Instanz. Dort waren Spieler geladen des Vereins, von dem die antisemitischen Beleidigungen ausgegangen sind. Mehrere Spieler eingeladen. Dann laufen solche Verfahren immer ab wie bei so einem Strafgerichtsprozess. Die werden dann aufgerufen als Beschuldigte, können sich dann einlassen. Es werden Zeugen aufgerufen. Ich gehörte auch dazu. Und anschließend wird dann darüber befunden, werden die Spieler gesperrt und was geschieht möglicherweise darüber hinaus. In dem Fall ist einer für 6 Wochen gesperrt worden, 3 sind freigesprochen worden, was ich fragwürdig fand, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Verein hat eine Geldstrafe bekommen von 800 Euro. Gefordert war eigentlich ursprünglich mehr, aber 800 Euro sind für so einen kleinen Verein schon ziemlich viel. Später hat er seine Mannschaft, diese Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Solche Sachen geschehen dann. Also das kommt dann tatsächlich vor das Sportgericht und wenn man es nicht einträgt und niemand davon Kenntnis nimmt, dann passiert natürlich auch nichts, klar. Aber eigentlich ist es ein Fall für die Instanzen und darüber hinaus, das ist auch in dem Fall so gewesen, kann man das Ganze natürlich auch noch der Polizei weitermelden. Die sagt, wir ermitteln jetzt hier von Amts wegen. Wenn da antisemitische Parolen gerufen worden sind, dann stellt sich auch die Frage, ob hier eben wegen bestimmter Verstöße, wegen welcher Strafrechtsparagraphen auch ermittelt werden muss. Das ist immer noch mal eine eigene Ebene, klar.
Wenn du das erzählst mit denen, also auch auf den kleinen Plätzen, ich bin immer so ein Fan von ein paar Zahlen. Gibt es da eine Tendenzentwicklung? Werden jetzt oder gibt es mehr antisemitische, feindliche, also rassistische Äußerungen und so weiter? Häufen die sich in letzter Zeit oder werden sie jetzt eher wahrgenommen? Also wie ist da auch deine Einschätzung? Ich glaube, das hatten wir jetzt auch noch gar nicht so ganz thematisiert. Ich finde das aber auch unglaublich spannend. Einfach mal so deine Einschätzung. Ich meine, du kommst ja auch von der Basis und kriegst auch vieles mit. Wie da so die Tendenz ist, wird es jetzt einfach jetzt wahrgenommen und die Schiedsrichter haben diese Aufgabe für sich in vielerlei Hinsicht übernommen und auch gehen damit vorbildlich um und versuchen ihr Bestes? Oder ist es eher dann tatsächlich, dass es mehr Vorfälle gibt? Wie ist da deine Einschätzung zu?
Vielleicht zwei Dinge in aller Kürze. Das eine ist, ich möchte da sehr gerne verweisen auf die Kriminologin Taya Fester von der Uni Tübingen, die sich seit Jahr und Tag damit beschäftigt und sich das auch anschaut, ob das zugenommen hat oder ob man oder ob es nur häufiger dokumentiert wird, steht da auch vor einem ganz simplen Problem. Es gibt den sogenannten elektronischen Spielbericht noch gar nicht so lange, in dem das Ganze wirklich dann quasi automatisch erfasst wird. Den gibt es erst seit ein paar Jahren. Entsprechend haben wir noch gar nicht so lange belastbare Statistiken, die ausweisen können, wie oft ist es eigentlich zu diskriminierenden Vorfällen gekommen. Problem zwei, das damit in Verbindung steht, bei den diskriminierenden Vorfällen wird bislang nach meiner Kenntnis nicht unterschieden, ist es ein antisemitischer, ein sexistischer, ein rassistischer, ein homophober, was auch immer, sondern wir haben das Ganze subsumiert zunächst mal in dieser einen großen Kategorie Diskriminierung. Taya Fester hat mit mir mal gesprochen, wir haben uns darüber unterhalten, da ging es jetzt speziell um die Angriffe auf Schiedsrichter, aber es betrifft nicht nur die Angriffe auf Schiedsrichter, es betrifft auch diskriminierende Vorfälle. Sie sagt, es gibt nicht unbedingt eine signifikante Zunahme, was die Zahl betrifft, es gibt aber durchaus eine Zunahme, was die Intensität betrifft und es kommt einfach noch dazu, es gibt heute eine ganz andere Möglichkeit, das zu dokumentieren und es öffentlich zu machen, als früher. Das bezog sich jetzt zwar sehr speziell auf die Angriffe gegen Unparteiische, aber da ist es so, heute sind eben viel mehr Leute mit einer Handykamera draußen, die das vielleicht einfangen, wie der da gerade vermobbt wird und dann geht es über die Social Media plötzlich viral und es ist plötzlich steht es in überregionalen Medien und man hat das Gefühl, boah, Sodom und Gomorra, was ist eigentlich auf deutschen Sportplätzen los? Geben die Zahlen vielleicht gar nicht unbedingt her, soll umgekehrt überhaupt nicht heißen, dass da irgendwie Anlass besteht, irgendwie zur ganz großen Entwarnung. In Bezug auf die Unparteiischen, das ist so der Bereich, in dem ich mich auch ein bisschen auskenne, hieß es dann immer, ja, die Angriffe auf die Unparteiischen, das bewegt sich da im Promillebereich. Insofern ist die weit, weit an 99,9 irgendwas Prozent der Spiele gehen ohne Angriffe auf Schiedsrichter zu Ende. Ja, das ist schon das eine. Das andere ist, es sind mehrere tausend Angriffe auf Schiedsrichter in einer Saison. Wenn wir einfach nur mal davon ausgehen, dass jeder einmal betroffen ist davon, dann sind wir nicht mehr im Promillebereich, sondern dann haben wir über die Jahre hinweg einen ganzen großen Prozentsatz an Unparteiischen, die schon mal Opfer von einem Angriff geworden sind. Und so stellt sich das übrigens auch dar. Und das betrifft natürlich das Thema Diskriminierung dann entsprechend auch. Die weitaus meisten Spiele gehen ohne Diskriminierung über die Bühne. Aber wenn man da mal eine Umfrage machen würde, dann würden ganz viele sagen, jo, haben wir auch schon erlebt, so eine Form von Diskriminierung. Und dann ist die Problematik eine ganz andere, wenn man es nicht an der Zahl der Spiele misst, sondern an der Zahl der Spieler, die betroffen sind. Dann sieht die Sache schon wirklich völlig anders aus und dann das noch über mehrere Jahre hinweg dann streckt. Aber da sind wir statistisch in der Statistik immer noch so ein bisschen dabei, das bedarf sozusagen noch der Ausdifferenzierung. Und wie gesagt, noch ist es eben nicht so lange so, dass das Ganze auch elektronisch erfasst wird, sodass wir da jetzt erst praktisch am Beginn stehen der Möglichkeit, das Ganze zu erfassen. So gängiger Konsens ist aber schon so, das ist auf jeden Fall ein Problem, über das man sprechen muss. Das ist ohnehin überhaupt keine Frage. Aber um es vielleicht ganz kurz auch noch, um nicht immer nur negativ zu sein, was das betrifft. Also bin über 50 und weiß noch, wie es war in den 80er, 90er Jahren. Da hießen dann, also wenn es da Kampagnen gab, die dann hießen, mein Freund ist Ausländer, also ein ganz furchtbarer Titel. Ein paar werden es sicherlich noch kennen von euch und auch von denen, die zuhören. Also wie verdruckst das war und wie unentschlossen und nee, der Fußball hat kein Problem. Heute heißt es zumindest, zeigt Rassismus die rote Karte. Heute kriege ich eine Broschüre vom DFB zugesandt. Gucken, ob ich sie auf die Schnelle finde. Da geht es darum, ich habe sie hier tatsächlich, gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung für Vielfalt und Respekt zum Erkennen von Symbolen und Zeichen. So eine kleine Broschüre, die der DFB rausgegeben hat, das liest sich insgesamt, als ob es eine Antifa-Gruppierung aufgesetzt hätte. Denkst du, okay, das hätte es in den 90er Jahren nicht gegeben. Das ist für jetzt für uns auch als Schiedsrichter, um sowas zu erkennen beispielsweise. Ne? Also passiert genug Mist und es wird auch, wie gesagt, das so ein Drei-Stufen-Plan ist ja eigentlich gut, dass es den gibt, man nicht so tut, als ob das alles irgendwie nur Trash-Talk wäre und einfach hinzunehmen wäre, sondern wenn es konkret heißt, man kann was dagegen tun und es wird in irgendeiner Form sanktioniert, es wird Bewusstsein geschaffen, sollte halt nicht irgendwie beliebig werden. Und darüber haben wir ja jetzt auch gesprochen. Aber so gewisse Fortschritte sehe ich schon so, oder zumindest auch Mittel und Methoden der ganzen Sache zu begegnen. Und das habe ich so in den 80er, 90er Jahren, in denen ich auch schon aktiv gewesen bin, nicht erlebt, weder als Unparteiischer noch als Fan offen gestanden.
Ja. Bitte, Nils.
Ich glaube, es sind schöne Schlussworte, die du da am Ende jetzt gebracht hast. Wir haben jetzt schon ordentlich was von dir gehört, zu einem wirklich spannenden Thema, was irgendwie, ich glaube, unendlich weiter diskutiert werden kann und abgewegt werden kann. Aber deine Schlussworte waren eben sehr gut auch dazu gepasst, dass wir es positiv abschließen, dass wir als Pädagogen auch immer sehr gut, dass es kein negatives Ende findet. Insofern, ich habe keine weiteren Fragen. Ich will mich an der Stelle einfach nur bei dir bedanken für diesen echt unheimlich informativen Podcast mit dir, den wir hier machen können und durften. Ja, herzlichen Dank, Antje. Willst du noch was loswerden?
Nein, ich will nichts loswerden. Ich will nur noch sagen, vielen, vielen Dank, Alex, dass du das, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Und ja, wir hören uns und sehen uns bei sicherlich guten anderen Gelegenheiten. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich bei euch für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut und es war mir auch ein Anliegen, das sagen zu können und das Interesse zu haben, weil ich denke, es wichtig ist und ihr findet es auch wichtig. Und deswegen habe ich mich wirklich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
Sehr genau. Gerne. Und wenn ihr von Alex noch mehr hören wollt, können wir das, glaube ich, auch durchaus nochmal hier am Ende erwähnen. Könnt ihr auch seinen Podcast Colinas Erben auch nochmal reinhören. Da gibt es bestimmt noch weitere spannende Themen zu vielen verschiedenen Schiedsrichterentscheidungen, sonst glaube ich mitunter, den ihr durchaus auch mal anklicken könnt und auf dem Fahrrad, beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer anhören könnt. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.